Herzlich willkommen zu Lambert Klammerer Jazz, Folge 55. Wir sind wieder für Sie da und begrüßen alle Impros ganz herzlich. Was die Leute ja nicht mitbekommen ist, damit wir beide synchron sind, zählen wir immer ganz gewissenhaft ein vorher.
Wie so ein Raketenstart für die Podcast-Rakete. Wie ein
Raketenstart, aber es hat auch was von einem Metronom. Wir takten uns ein.
Das stimmt.
Und das ist ja auch ein großes Ding, dass man einfach auch mal ein bisschen zum Metronom wieder anfängt zu üben. Ich habe mir jetzt eins runtergeladen.
Ja? Ein digitales?
Ein digitales, ja. Und seitdem übe ich jetzt wieder zum Metronom.
Und?
Einfach, weil es jetzt geht. Früher habe ich immer verloren.
Hast du immer gegen das Metronom?
Ja, nee, ich habe das natürlich auch, aber...
Ach, du hast das Metronom verloren.
Ich habe
das
halt immer irgendwo liegen lassen. Es lag immer irgendwo rum am Klavier, in diesen Überräumen im Konservatorium, wenn wir den ganzen Tag natürlich Skalen geübt haben. Und dann habe ich es da liegen lassen. Aber das ist ja manchmal auch so, das ist wie so ein Buch, wo du denkst, so, das musst du noch durchlesen. Und dann lässt es in der Bahn liegen, weil du eigentlich so richtig Bock drauf hast.
Verstehe ich.
Das ist mir schon ganz oft passiert. Aber eigentlich bin ich nicht so der Typ, der total viele Sachen verliert. So. Aber so Dinge, die mir halt nicht so wichtig sind. Und jetzt muss ich aber mich mit Metronom auseinandersetzen, weil es eine App ist. Das ist
auf
meinem Handy.
Welche hast du denn? Wie heißt die denn?
Mich an.
Wollen wir mal Produktempfehlungen machen?
Oh ja, ich glaube, wir haben einen neuen Sponsor.
Ja.
Und zwar ist es die Metronom-App.
Ah ja, okay.
Die heißt einfach Metronom mit E. Metronome.
Ah ja. Ich benutze immer die Metronom-App Tempo, heißt die.
Ja.
Die kann aber auch wirklich nichts außer Tempo. Ich hatte auch mal so eine, die konnte schneller werden und Takte aussetzen. Das fand ich ganz gut. Kennst du das? Dann klickt die so 3-4 Takte und dann ist sie plötzlich weg. Dann ist sie vielleicht für 1-2 Takte weg und dann muss man wieder klack auf V1.
Drauf sein.
Also eigentlich wie im Schlagzeug-Solo.
Ja, nicht schlecht.
Können wir da mal kurz drüber reden?
Bedanken wir uns erstmal für die Unterstützung von Metronom.
Ja, danke schön.
Nicht zu verwechseln mit dem privaten Zugservice nach Leipzig, ist ja auch der Metronom,
der
auch getaktet läuft.
Der fährt auch in Niedersachsen, glaube ich.
Okay.
Ja. Ganz toll. Die hat einen tollen Jingle.
Sing mal.
Ich weiß nicht.
Es ist nicht... Nee. Ja, genau.
Irgendwie so ähnlich.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Das ist also sehr volkstümliches.
Ja.
Wenn er da so seine Dörfer gurkt.
Ja.
Klar, da muss natürlich einen volkstümlichen Jingle haben.
Ja.
Ist ja klar.
Den finde ich sehr gut. Können wir mal reden über, wenn du schon beim Metronom bist, beim Schlagzeug-Solo.
Mhm.
Es gibt ja also im Jazz gibt es ja das Prozedere, alle dürfen mal ein Solo spielen. Und schon beim Klaviersolo geht es eigentlich los, dass sich die Bläser alle langweilen. Da müssen sie warten.
Chorus ja, auch zählen. Noch bei der Berufswahl würde ich sagen, natürlich wählt man als kluger Musiker ein Instrument, mit dem man durchgehend dudeln kann.
Ja.
Es ist natürlich das Schlagzeug eigentlich. Eigentlich ist das Schlagzeug oder das Klavier. Klavier kannst du auch immer begleiten.
Und der Bass nicht? Doch.
Genau.
Der Bass auch.
Also wenn das Klavier so... Aber für die Bläser, ich meine, ich habe eigentlich nicht viel Mitleid, Pech gehabt. Einfach viel Pause.
Ja.
Kann man auch genießen. Ne? Ich meine, die sind ja auch so Teetrinker, die dann kurz ihre Thermoskanne irgendwie rausholen und dann... In den Pausen ein bisschen schlürfen und so.
Oder sich dann so.
Oft haben sie auch Schals dann, weil es ein bisschen kalt wird, weil sie sich nicht so bewegen.
Sicher.
So.
Ja, aber genau, das ist natürlich, wäre auch nochmal ein Segment. Wie verhält man sich als Bläser im Klaviersolo, wenn man gerade nicht Solo hat? Soll man dann so sinnlich
bewundernd,
sich so ans Klavier,
anhimmelnd.
So sich ans Klavier lehnen und dann so ganz verliebt den Pianisten angucken und denken, ach toll, wie der spielt?
Ja, man muss natürlich so tun, als wäre man trotzdem voll bei der Sache, als wäre man voll im Moment, als würde man sich eben nicht langweilen.
Ich finde es aber auch total legitim, einfach so qualmend mit überschlagenen Beinen auf so einem viel zu kleinen Schemel am Rand der Bühne zu sitzen und dann so langsam wieder nach vorne zu schleichen zum Schlussthema. Mhm. Finde ich auch okay.
Er hat auch was.
Ja. Oder schon mal das Saxophon putzen.
Also was wolltest du denn jetzt eigentlich sagen?
Achso, ich wollte eigentlich, Klaviersolo heißt ja schon mal Langeweile für Bläser. Beim Bass-Solo wird es dann ja noch absurder, weil da ja teilweise sogar die Pianisten keine Lust haben mitzuspielen. So unbegleitetes Bass-Solo, nur zum Schlagzeug oder ohne alles.
Also ehrlich gesagt, das Bass-Solo ist etwas, auf das können, ich weiß, es geht im Jazz viel um Gleichberechtigung und so. Das ist ja auch schön für euch Bassisten. So, aber ehrlich gesagt, können wir aufs Bass-Solo nicht verzichten.
Nein,
brauchen wir das?
Jetzt wird es ja noch besser. Was ist denn mit dem Schlagzeug-Solo? Weil das Schlagzeug-Solo ist ja traditionell ein Solo, was vom Schlagzeug Solo gespielt wird. Also das ist ja ein richtiges Solo.
Ja,
ein Klaviersolo.
Ja, manchmal hast du so ein Vamp, oder? Es gibt schon auch wie Schlagzeug über Vamps.
Das genau, das sind dann so.
Mag ich echt gern.
Das sind dann so die Formen, um den Schlagzeuger so ein bisschen einzubinden, um zu sagen, komm, du bist auch so eine Art Melodieinstrument. Wir spielen mal ein Vamp. Darauf kannst du so ein bisschen rumklötern.
Ne, außerdem kann man immer noch behaupten, man würde zusammenspielen.
Genau, weil Schlagzeugsolo ja eigentlich meistens nicht zusammenspielend ist. Sondern Solo. Und jetzt geht's los im Schlagzeug-Solo. Man könnte ja auch einfach sagen, komm, spiel mal ein bisschen dein Solo und dann zähl einfach wieder ein, wenn du fertig bist. Könnte man ja sagen.
Ja.
Also würde klanglich wahrscheinlich auf selber rauskommen, so ungefähr, ja, ich weiß. Darf man nicht sagen. Aber deswegen probieren der Schlagzeuger trotzdem so über die Form zu spielen.
Ja, aber ist doch gelogen, oder?
Ja, also mal mehr, mal weniger. Das heißt, man würde dann sagen, okay, du spielst jetzt mal, was weiß ich, All the Things You Are, du spielst jetzt mal, wie viele Takte sind das? 20 Takte lang dein Solo und dann steigst du wieder ein. Ja. Jetzt sind aber natürlich die restlichen Instrumentalisten in der Verlegenheit, diese Form zu halten.
Ja, genau, man muss halt mitzählen.
Ja, ist die Frage, zählt man mit? Gibt ja drei Möglichkeiten.
Ich habe mir da früher auf der Session schon Mühe gegeben, das einzuhalten und dann halt irgendwie genau richtig wieder reinzukommen. Wobei natürlich ein guter Schlagzeuger sorgt schon dafür, dass du genau weißt, wo die Eins dann wieder ist, wo du sein musst. Und dann ist es auch ein bisschen egal. Also dann musst du auch nicht genau die Form bewahren, würde ich sagen. Aber jetzt, oh Gott, jetzt legen wir uns natürlich mit Jazz-Traditionalisten an.
Aber das
die
ist
sagen, doch, nee. Aber die 32 Takte, die müssen genau abgezählt sein. Sonst ist das kein Jazz.
36 Takte sind das auch, glaube ich. All the things you are.
Wie auch immer.
Nicht 20, habe ich gerade gesagt, so ein Quatsch. So, jetzt beißt sich dabei die Katze in den Schwanz, weil während im Schlagzeugsolo die Mitmusiker alle brav versuchen, die Form zu halten und durchzuspielen, ist ja quasi im Wesen des Schlagzeugsolos immanent, möglichst vertrackte Rhythmen zu spielen, um alle anderen aus dem Rhythmus zu bringen.
Genau, das mag ich auch an Schlagzeugsolos besonders gerne.
Ja.
Also halt so Verschieber, Verschachtelungen und
genau.
So. Das ist ja die große Qual dann
genau.
Jeden Wartenden, darüber dann halt trotzdem den Takt zu bewahren und halt zu zählen. Eigentlich will man ja auch sich mitverlieren in diesen Verschiebungen und Verschachtelungen. Man will ja eigentlich genau das eben nicht. Man will ja nicht immer noch dann noch wissen, wo jetzt hier eigentlich die Eins ist und so.
Aber das ist doch irgendwie Quatsch. Ist
egal. Also wenn du wirklich die Musik genießen möchtest, solltest du darauf eigentlich nicht achten.
Ja, aber das meine ich ja.
Das ist ein Widerspruch.
Da ist ja quasi in sich schon ist die Idee ja falsch. Weil während das Publikum völlig euphorisiert ist von diesen wilden Schlagzeugrhythmen, sind die Mitmusiker alle völlig am Ende, weil sie irgendwie probieren, 36 mal bis 4 zu zählen zu diesen verschachtelten Rhythmen.
Wobei es das im Zusammenspiel ja auch gibt. Es gab auch immer die Instrumentalisten, die halt genau diese rhythmischen Verschieber gerne gespielt haben, damit die Band halt letztlich rausfliegt. Es gab so einen Bassisten, der hieß Glenn in Amsterdam. Also das war so sein Ding. Dem ging es eigentlich nur darum, halt, dass er selber der Einzige noch ist, der irgendwie die Übersicht hat und behaupten kann, hier ist doch die Eins, während alle anderen längst rausgeflogen sind, weil er halt sonst was wie irgendwie hier die 7 über die 9 und dann nochmal alles in 4 und so und halt immer behauptet hat, so, aber ich weiß, wo ich bin.
Ja, aber das ist jetzt die große Frage für mich. Wie gehen wir damit um, mit so einem Schlagzeug-Solo?
Ich sage, ich habe dann ganz einfach einen Segway, wie du immer schon sagst, einfach laufen lassen. Man lässt den einfach mal richtig frei drehen, den Schlagzeuger, und dann kommt man irgendwann wieder rein, wenn er sich ausgetobt hat.
Ja.
Ja, genau. Also so würde ich es machen.
Ob Form oder nicht.
Form, egal eigentlich.
Okay.
Also es gab doch hier in Birdland auch immer den, wie hieß denn der, Curtis?
Ja. Nee, der hat immer eingezählt.
Ja, genau, der hat eingezählt. Aber der gehört ja zum Inventar des Birdlands eigentlich. Den gibt es da schon, seitdem ich irgendwie ein Teenager bin.
Ja.
Ich glaube, das spielt bis heute, oder?
Kann gut sein, ja.
Curtis zeichnete sich immer dadurch aus, dass er alle wussten, so, da wird auch nicht mitgespielt. Da ist einfach mal Pause, Curtis dreht frei. Und am Ende macht er Punkt, Punkt, Bum, 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 Bum. Ja. Und alle sind wieder drin.
Ja. Genau, funktioniert auch.
Ja.
Genau, meine Frage. Dann gibt es ja noch das Konzept der Trading Fourth.
Ja.
Das ist ja so eine Art.
Das ist leichter.
Das ist ja so ein Zwischending.
Ja, es sind nur 4 Takte.
Da wechseln sich die Solisten viertaktig, also die Rhythmusgruppe und Solist, mit einem viertaktigen Schlagzeugsolo ab.
Genau.
Und manchmal schafft es aber der Schlagzeuger schon da, die anderen Musiker rauszuhauen. Nur innerhalb dieser 4 Takte mit einem gekonnten Verschieber.
Mit einem gekonnten Verschieber sind die dann alle auch komplett sonst wo. Das ist dann so ein bisschen Angeberei natürlich, ne? Hier, kann ich es schaffen? Kriege ich es hin, dass das ein einfaches bis 4 Zählen bewahrt werden kann, wenn ich halt alles Mögliche darunter mache? Ich finde eigentlich aber, das Trading ist eine gute Sache. Erstens nicht so lang dann das Schlagzeug-Solo, nicht so, also diese, also ein bisschen weniger. Und man kann selber wieder dudeln.
Ja.
Als Pianist kannst du dann ja die anderen 4 Takte ausfüllen.
Ja.
Manchmal dann der Bläser auch nochmal ran, aber dann kannst du als Pianist natürlich auch glänzen durchs gekonnte Comping. Und Trading immer fand ich immer eigentlich besser als so ellenlanges Schlagzeug-Solo. Also vor allem, also wenn es dann über die Form gehen soll, das ist ja Quatsch.
Das ist Quatsch. Jetzt zum Beispiel diese Keith Jarrett-Trio-Aufnahmen. Wenn da Fourth sind, also diese 4, da hat man ja das Gefühl, da wird sich irgendwie rein und rausgeschlängelt.
Ja.
Die zählen zwar irgendwie, aber es ist ja auch ein einziger rhythmischer Klumpatsch zu Beginn und Ende von so einem 4er.
Wie redest du über den Boss? Wie kann man im Zusammenhang mit Keith Jarrett die Wortneuschöpfung rhythmischer Klumpatsch benutzen?
Das ist wirklich
Gotteslästerung.
Aber da gibt's ja die klare Absprache, man schlängelt sich da irgendwie rein und raus und tut dann nachher so, als hätte man mitgezählt. Jetzt frage ich mich, hat man das wirklich?
Also willst du jetzt irgendwie Gary Peacock und Jack DeJohnette absprechen, dass die nicht bis 4 zählen können?
Doch, oder können sie sicherlich, aber machen die das?
Ja.
Haben die da Bock drauf? Vielleicht haben die gar keinen Bock. Ich weiß es nicht. Das sind so die Sachen, die mich da beim Hören beschäftigen.
Ich würde sagen, du hast Keith Jarrett einfach bis heute nicht ganz ergründet. Du musst da, glaube ich, nochmal von vorne anfangen.
Ja.
Nochmal Bremen-Lausanne oder Facing You.
Ganz vorne.
Lausanne. Bremen-Lausanne.
Gut. So machen wir es. So, was hast du erlebt im Jazz Live?
Wir trauen um Georg Riedel. Georg Riedel ist ein schwedischer Gitarrist, der jetzt gestorben ist.
Ja.
Und du wirst ihn vielleicht nicht kennen, aber er ist eigentlich genrebegründend. Also der hat zusammen mit Jan Johansson damals gearbeitet. Jan Johansson kennen wir, ne? Die süßen Volkslieder in ein bisschen jazzig gemacht und so. Ganz tolle Aufnahmen. Und er hat eigentlich sämtliche Soundtracks für Astrid Lindgren gemacht.
Ja.
Die sind ja immer sehr jazzverwandt. Also bei Pippi Langstrumpf gibt es halt so einen Link zum Free Jazz.
Ja.
So. Bei Michel so einen Link zum Folkloristischen. So. Also gibt es auch so schöne Gitarrenbegleitung, immer so ein bisschen jazzy, bluesy. Aber halt trotzdem natürlich, weil es ja halt Michel ist, der auf seinem Bauernhof da lebt, braucht man immer so was leicht Folkloristisches. Und eigentlich so ein bisschen mit Jan Johansson zusammen, würde ich sagen, so ein bisschen Mitbegründer des skandinavischen Sounds im Jazz. Und er ist jetzt leider verstorben. Ich finde, es ist ein sehr interessanter Musiker, kann man sich mal mit befassen. Gerade weil durch das Gestalten von Soundtracks es ihm vielleicht möglich war, halt viel genreübergreifender zu denken, als es im Jazz ja manchmal, heutzutage bist du ja sehr schnell verhaftet. Und wenn du jetzt irgendwie free bist, dann machst du bestimmt keinen Bebop und solche Sachen. Das war dem alles wurscht damals und hat dadurch eigentlich, würde ich sagen, einen eigenen Stil mitbegründen können. So diesen, was wir heute so ein bisschen abfällig den Fjord-Jazz bezeichnen.
Sag mal ganz kurz, also wirklich Georg Riedel, der hat dieses Pippi Langstrumpf-Lied komponiert, oder was?
Jan Johansson hat das Pippi Langstrumpf-Lied, glaube ich, gemacht.
Wirklich?
Aber Georg Riedel hat eigentlich sonst fast alles gemacht. Und auch bei Pippi Langstrumpf hat er mit GEMA, hat er Urheberrecht mit. Die haben das zusammen gemacht.
Das ist ja, also okay, also mir platzt gerade wirklich das Hirn. Jan Johansson, der hat wirklich das weltberühmte Pippi Langstrumpf-Lied, also zumindest unter deutschen Reformpädagogen weltbekannte Pippi Langstrumpf-Lied komponiert.
Ja, wusstest du das nicht? Ich glaube, ich habe das in diesem Podcast auch schon 3, 4, 5 Mal erwähnt.
Ja, aber ich habe es nicht geglaubt.
Du hörst halt aber nicht zu.
Nein, ich höre wirklich selten zu.
Natürlich, ja, Jan Johansson ist der... Ist
wirklich
dafür verantwortlich. Ja. Würde man nicht glauben, wenn man seine süße Klaviermusik hört.
Krass.
Aber genau, Georg Riedel war ein Wegbestreiter von Jan Johansson. Jan Johansson natürlich noch früher gestorben. Autounfall.
37, ja. Oh. Wahnsinn.
Ansonsten, was habe ich erlebt? Ich habe in den letzten Tagen öfter mal in diesen, deswegen kam ich auch drauf, mir einen Metronom runterzuladen, weil ich diesen Podcast You'll Hear It wieder für mich entdeckt habe. Und da muss man ja wirklich sagen, ich glaube, es kam dadurch zustande, dass du mir dieses Interview geschickt hast, wie sie beide eigentlich genau das Gleiche machen, nämlich über das Brad Mehldau-Interview reden. Das haben wir dann ja quasi auch gemacht. Man muss ja wirklich sagen, dass wir eigentlich im Gegensatz zu denen eigentlich nur Stromberg sind. Ne? Also die, wenn die The Office sind, sind wir Stromberg. So kann man das sagen. Also die machen das halt wirklich alles nochmal in richtig, können halt alle tausendmal geiler spielen.
Ja.
Und so, ich würde wirklich jedem musikinteressierten Jazz-Aficionado diesen Podcast empfehlen. Ist wirklich großartig. Auch auf YouTube machen die großartige Arbeit, haben wir schon oft erwähnt. Adam Menes und Peter Martin, großartige Pädagogen. Man muss da wirklich nur kurz reinklicken und ist sofort inspiriert, um halt irgendwas zu machen. Wenn man mal nicht weiß, was man üben soll oder so. Es ist wirklich, es reichen manchmal so 30 Sekunden, machst du so ein Instagram-Video auf und weißt sofort wieder, was zu tun ist. Was mir an den beiden jetzt nicht so gut gefällt, ich hatte zum Beispiel jetzt die Folge gehört und da dachte ich, das könnte dich auch interessieren. How to get a better player in your 40s.
Ja.
Das könnte dich ja jetzt auch langsam interessieren.
Das könnte mich jetzt demnächst zeitnah mal interessieren, ja, stimmt.
Und da neigen sie manchmal da ein bisschen dazu, in diesen Startup-Sprech zu kommen, dass es alles so ein bisschen Meta wird und wo sie halt sonst sehr klar sind in ihrem pädagogischen Ansatz, sind sie bei solchen Fragen, finde ich, manchmal so ein bisschen vom Vokabular ähnlich wie so ein Motivationscoach von so Startup-Typen oder so. Da weiß ich manchmal einfach nicht, vielleicht ist mir da die amerikanische Kultur auch nicht nah genug an mir dran, aber ich verstehe manchmal einfach nicht, was mir das dann genau bringt. Also ich brauche eigentlich klare Ansätze.
Und was haben die gesagt?
Was ich da so ein bisschen mitgenommen habe, ist die Routine.
Ach so.
Das ist ja auch das, was ich irgendwie unterschreiben würde. So halt einfach, wenn du dich weiterentwickeln willst in bestimmten Themen, musst du halt erstmal dir 10 Minuten jeden Tag in den nächsten 6 Wochen jeden Tag geben, um dich halt nur damit zu befassen. Wie zum Beispiel ich jetzt mit meinem Metronom. Das werde ich jetzt jeden Tag mindestens 10 Minuten machen. Und einfach um besseres Timing irgendwie an den Start zu bekommen. So. Hab mir so einen kleinen Plan schon gemacht. Weiß so genau, wie ich das angehen kann, welche Stücke ich da sozusagen mit Metronom angehen werde. Das Geile ist darin, die Entscheidung ist gefallen. Das meinen sie ist wichtig. Die Entscheidung ist gefallen. Du musst nicht jetzt jeden Tag wieder darüber nachdenken, was du machst und wie du besser wirst, sondern du hast die Entscheidung getroffen und du kannst das 10 Minuten jeden Tag machen und wenn du Bock hast, natürlich auch länger, aber 10 Minuten musst du und du weißt, nach 6 Wochen durch die Routine wird es was gebracht haben. Selbst wenn es nur bei den 10 Minuten geblieben ist, weil es halt quälend ist, immer dieses Tick-Tack-Tick-Tack zu ertragen.
Ja gut, aber
das fand ich so was relativ Griffiges. Was da sonst so gesagt wurde, da ging es dann halt um Meditation, Therapie, halt so das Übliche, was man halt so auch in anderen Podcasts bei Hotel Matze oder so auch hören kann. Das bringen die halt natürlich alles auch. Das bringt mir persönlich immer nicht so viel. Ich will wissen, so was spielt ihr jetzt da genau?
Deswegen,
ja,
weil du dich dann natürlich gegen sperrst, um mal ganz tief in deine Seele zu gucken.
Ja, das kann natürlich sein. Also, aber ich finde es einfach zu viel. Also, ich muss jetzt nicht von Adam Mendes wissen, dass der erst richtig geil gespielt hat, als er sich entschieden hat, keinen Wein mehr zu trinken oder so. Das bringt mir jetzt für mein Leben nicht so richtig viel. So, also.
Aber der hat, finde ich, aber trotzdem so ein leichtes Schwepsgesicht irgendwie.
Er war, glaube ich, mal auch wirklich gut dabei.
Oh nein, der Arme.
Rede darüber. Ist dann sober geworden und also das war sozusagen auch seine Grundlage, um auch in sich in den 40s noch weiterzuentwickeln, weil er gemerkt hat, so besoffen spielen, das ist vielleicht irgendwie keine gute Sache.
Ja, das Problem mit so dem besoffen Idee. Spielen ist, man muss dann halt auch besoffen üben, ne, um die Skills abzurufen.
Ist es so?
Ja, klar, ja. Natürlich.
Man muss eigentlich immer besoffen sein, dann wenn du besoffen spielen willst, musst du wahrscheinlich vorher auch immer besoffen sein.
Ja, muss besoffen üben. Das nennt sich ja Open Studio, das ist ja so ein ganzer Komplex an Tutorials und so Kursen. Ja. Also ich glaube es nicht mehr lange hin, dann hast du hier so einen Account bei Open Studio, so einen Bezahl-Account, wo du dann nochmal eine Einzel...
Brauchst das gar nicht. Inhaltlich mit dem wenigen, was sie umsonst raushauen, schon so inspirierend, das reicht mir eigentlich immer schon. Ich muss da jetzt irgendwie nicht eine Stunde lang mich mit befassen. Also es reicht mir immer so ein kurzer Einblick eigentlich schon. Aber klar, für Leute, die da nicht den gleichen Zugang haben.
Die haben so ein Package haben die da hier. 30 Tage Satisfaction Guarantee. Ja, aber ich meine, das finde ich wirklich, ich sag, toll. Und das gab es ja früher nicht, wie viel Zeug man so im Internet lernen kann. Ne? Das hatten wir damals nicht.
Muss man wirklich sagen. Und da finde ich, da leisten die wirklich Großartiges.
Ja. Also ich hab auch diverse Lockdowns in den letzten Jahren damit verbracht, wirklich stundenlang irgendwelche YouTube-Tutorials zu gucken zu irgendwelchen Themen. Und das ist ja toll, dass das geht heutzutage, ne? Muss ich sagen. Bin ich begeistert.
Ja.
Und jetzt sogar für Jazz. Gibt's ja noch nicht so lange, glaube ich, Open Studio. Also es ist alles so eine Entwicklung der letzten Jahre, dass man wirklich richtig hochwertigen Content bekommt.
Ja.
Für so Instrumente lernen oder Produktion lernen oder so. Also finde ich schon gut.
Adam Mendes hat auch erzählt, dass er ja, als er studiert hatte, irgendwo in New York, ihn wahnsinnig demotiviert hat, wenn er halt andere Leute neben sich hat üben hören. Das kenne ich auch noch aus diesen Konservatoriumszeiten, dass du so andere Leute irgendwie auf dem Flur hörst und denkst, oh wow, ja shit, okay. Und die machen das den ganzen Tag und sind die gut und so. Und er meinte auch, da hätte er neben sich immer so einen Typ gehabt, der kam irgendwie neu dazu und hat irgendwie gerade angefangen und konnte Dinge, er meinte, es war unmöglich, dass er jemals so gut werden würde. Also er hat später rausgefunden, wer es war leider Robert Glasper. Ich meine, das ist natürlich auch Pech. Das ist natürlich auch Pech, wenn du halt Robert Glasper in der Kabine neben dir hast, der halt irgendwie da seinen Kram abdrückt. So, das ist natürlich irgendwie Bad Luck, muss man natürlich sagen. Da gibt es auch dieses tolle Buch von Thomas Bernhardt, Der Untergeher. Kennst du das?
Der Untergeher, da geht es um Pianisten, ne?
Da geht es um so drei Pianisten und genau darum. So einer verzweifelt daran, dass halt er immer irgendwie nebenan Glenn Gould Bach spielen hört.
Ach so, stimmt. Genau.
Diese Perfektion, das werde ich nie erreichen und so. Darum geht es irgendwie 130 Seiten oder so über seine Verzweiflung, dass man sowas halt nicht nochmal erreichen kann. So muss sich Adam Mendes auch gefühlt haben gegenüber Robert Glasper. Tatsächlich, weil Robert Glasper ist auch das Bootleg seines Recitals, also das ist das so, was du halt im dritten Jahr abgibst an Prüfung, so eine gespielte Prüfung. Das gab eine MP3-Version davon, die bis nach Amsterdam gekommen ist und ihre Runde gemacht hat. Und wir haben mal das Recital von Robert Glasper gehört, wie er Have You Met Miss Jones gespielt hat. So. Und das war so ein Bootleg eines universitären Abends. Muss ich nochmal gucken, nochmal auf die Suche gehen, ob ich das nochmal finde. Das hat uns schwer begeistert.
Wann hat denn der studiert? Also aber der hat im Prinzip, als du angefangen hast zu studieren, hat er schon Alben rausgebracht.
Genau, naja. Aber das Bootleg hatten wir trotzdem irgendwie.
Okay. Also ich muss ja sagen, ich habe das ja nicht so wie du, dass ich denke, ach nee, das interessiert mich alles nicht, mir reichen die kleinen Videos. Ich bin ja die Raupe nimmer satt. Und ich denke dann ja wirklich, oh toll, wenn ich mal so richtig Zeit hätte, dann könnte ich mal einfach mal wochenlang nur Open Studio Tutorials machen. Aber keine Zeit, immer busy. Gibt wirklich richtig gute Sachen. Aber sag mal, also die haben ja im Gegensatz zu uns als Jazz-Podcast irgendwie das hinbekommen, da so eine richtige Monetarisierung zu machen mit so kleinen Tutorials.
Hä, das haben wir doch auch. Verdient doch ein Schweinegeld.
Wir verdienen natürlich mit den Sponsoren Schweinegeld. Ja. Aber was ich mir überlegt habe, ich habe das neulich gesehen bei Spotify, da gibt es so einen PayPal-Link.
Ja.
Weißt du warum? Weil als ich jetzt in letzter Zeit unsere Podcast schnitt und editierte, also ihn zu Wohlklang verhalf durch Mischprozesse, ist mir aufgefallen, das quietscht immer die ganze Zeit.
Ja.
Ich brauche einen neuen Schreibtischstuhl.
Ja, und dafür willst du jetzt Spenden sammeln, oder was?
Ja.
Felix braucht den Podcaststuhl.
Ja. Hörst du das? Das hört man die ganze Zeit im Hintergrund. Das Gequietsche.
Ja.
Quietschst du mal? Bei dir ganz dezent, ganz dezent.
Ja,
aber bei mir
so ein Klavierhocker hier.
Ohrenbetäubend. Mhm. Also, ich würde eigentlich gerne jetzt zeitnah mal anfangen, Geld zu sammeln für einen neuen Podcaststuhl.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das unterstütze.
Wie kriegt man denn diesen PayPal-Link da rein?
Das kann ja nicht so schwer sein, aber das fing doch in Corona an, dass sämtliche Künstler dann bei Spotify eben so einen PayPal-Link auch einflechteten, um so direkt Spenden zu bekommen.
Ja, aber wir haben keinen. Wo ist unser PayPal-Link?
Hast du denn schon mal auch für andere Podcasts bezahlt? Ich schon, ja.
Ich auch, ich klar, auch natürlich. Ja. Bezahlschranke. Ja. Klar.
Nee, ich meine so einfach so spenden. Ich habe auch schon mal gespendet für Leute, die ich gut finde, deren Arbeit ich unterstütze.
Ja, natürlich. Das ist doch Ehrensache.
Ja?
Natürlich.
Es gibt ja auch die Schwarzhörer.
Nein, die Schwarzhörer, das gibt's. Das kann nicht sein. Nein. Also das gehört ja nur zum guten Ton, dass man da spendet.
Und zwar reichlich.
Reichlich, satt. Spenden satt. Also satt. Irgendwie, wir brauchen so einen, können wir das irgendwie raus? Das ist jetzt so ein bisschen Meta-Podcast-Talk.
Felix, ganz ehrlich, ich muss nur kurz sagen, aber wenn wir jetzt Spenden sammeln und dann geht diese Kohle in deinen scheiß Stuhl so, weil du irgendwie zu faul bist, dir mal einen den Stuhl zu.
Ich habe doch kein Geld.
20 Jahren mal zu.
Ich bin immer pleite. Immer
bis
immer
pleite. Was habe ich denn davon?
Jazz-Life.
Was kommt dann als nächstes? Ja. Dann holst du den Kaputaster erstmal.
Dein Podcast-Produkt wird aufgewertet dadurch,
dass du einen guten Stuhl hast.
Ja, natürlich. Auch durch meine bessere Sitzhaltung werden hier meine Wortbeiträge viel flüssiger und besser und spritziger. Also, wir brauchen diesen PayPal-Knopf bei Spotify und es gibt auch so ein Feedback-Formular. Da kann man dann so Fragen stellen über Spotify.
Stimmt.
Das brauchen wir.
Stimmt. Ja, das haben wir auch nicht, dass man direkt bei Spotify irgendwas reintippen kann.
Könntest du dein Management mal darauf ansetzen?
Ja.
Weil der sitzt ja wirklich nur faul bei sich in seinem Loft in Mitte, dreht Däumchen. Ja. Trinkt Siebträger Espresso und kassiert
Kohle. Ja,
und
dann aber schön Hand aufhalten. Ja, genau, schön Hand aufhalten. Ne?
Das finde ich
wäre aber mal so einen PayPal-Link irgendwie einflechten, Pustekuchen.
Das wäre eine schöne Aufgabe für dein Management. Also, okay,
das ist nur mein kleiner. Liebe Grüße, er hört tatsächlich regelmäßig zu. Jetzt am Anfang war er kein Fan von Podcasts. Ja.
Das wurde geradezu belächelt, hatte ich das Gefühl.
Es wurde erst belächelt, genau, ja. Aber jetzt hört er regelmäßig hin. Deswegen dürfen wir jetzt hier nicht allzu kritisch mit ihm sein.
Also ich kann mich noch an eine Aussage wie, wenn es euch Spaß macht.
Ja, genau.
Ja,
hieß es war, aber das ist ja oft so, also das ist halt die Dinge, an die man selber glaubt.
Ja.
Und jetzt erfahren erstmal wahnsinnig viel Gegenwind.
Ja.
Ist ja klar.
Aber jetzt weiß er natürlich, das ist hier das Hauptmarketing-Vehikel überhaupt für einen Lambert. Bringt dich ganz nach vorne. Haben wir eigentlich hier schon mal öffentlich YouTube-Kommentare vorgelesen?
Oh, da können wir aber gern mal was machen, weil das ist ja auch so ein Thema.
Das ist ja noch eins unter Spiegel Online-Kommentarspalte, ne?
Ja.
Also dagegen ist auch Facebook ein Ort des Friedens und der differenzierten Auseinandersetzung. Also wenn zum Beispiel Gangofuss schreibt, ich bin ein großer Fan von Lambert, aber bin nicht sicher, was dieser Podcast für eine Botschaft hat. Ich höre das gerade 10 Minuten und bis jetzt gab es nur Geplauder.
Ja, aber vielleicht hat er sich dann auch noch nicht ausreichend damit beschäftigt. Ich meine, es ist ja schon so, dass wir wirklich viele Inhalte liefern. So,
ja.
Und eigentlich auch in den ersten 10 Minuten immer irgendwie auch so ein bisschen Content mit dabei ist, oder?
Natürlich.
Also, du neigst natürlich manchmal zur Schwafelei, ist ja klar.
Zum Geplaudern, geradezu zum Geplapper. Und dann aber auch eine kritische Frage an dich. Hast du denn schon mal einen Jazz-Song kreiert? Ich kenne nur klassische Lieder bis jetzt.
Das ist mega, oder? Da habe ich, glaube ich, sogar drauf geantwortet. Da hat er wohl die letzten beiden Alben verpasst.
Nee, da muss man ja auch sagen, was ist denn ein klassisches Lied? Also darunter verstehe ich so Schubert, die Winterreise oder sowas.
Ja, ich habe natürlich sowas noch nie kreiert.
Nee.
Da kennen Sie immer nur sowas von mir. Genau, also sowas wollen die Leute hören und sobald man mal irgendwas anderes macht, dann gehen sie auch nicht mehr auf Spotify und klicken sich eher auf YouTube durch und beschimpfen einen, dass man auch überhaupt keine Jazz-Expertise hätte.
Ja.
Frechheit, sondergleichen. Aber es gibt auch andere Kommentare im Netz, zum Beispiel auf Instagram, die mir überhaupt nicht gefallen.
Ja.
Und zwar habe ich da neulich ein Bild gepostet von einem Konzert in der Elbphilharmonie 2017.
Ja, wo du noch jung und schön warst.
Da waren wir jung und schön, ein ausverkauftes Konzert.
Habe ich sogar auch mitgespielt, glaube ich, ne?
Da hast du auch mitgespielt.
Ja.
Und das war am 23. Dezember 2017. Und genau, Andreas Hornoff hat Bilder gemacht. Horni, liebe Grüße, er hört auch immer fleißig zu.
Er hat auch unser schönes Podcast-Foto gemacht.
Auch unser schönes Podcast-Foto hat er gemacht und auch sogar, er hat sogar auch dann das Artwork
für das Artwork
gemacht. Ja, hat auch gemacht. Ja. Ewig Dank dafür. Und da postete ich ein Bild von ihm und dann kam sofort ein Kommentar darunter. Ja, gut, dass man hier nicht sieht, dass der Oberrang frei war. Was ja einfach Fake News sind, weil der Oberrang war nicht frei. da war besetzt, war wirklich bis auf den letzten Platz einfach ausverkauft. Aber er bezog sich wahrscheinlich auf das Konzert, was wir letztes Jahr dort gespielt haben, wo es halt nicht ausverkauft war. Wo wir beim, aber es ist ja nicht meine Schuld, wenn das Elbjazz da irgendwie nicht genügend Leute in die Elbphilharmonie bekommen, weil alle noch Weißwein trinken müssen.
Bei Meute.
War auf jeden Fall ein herrliches Konzert. Ist ja auch egal. Es waren so viele Leute da, dass wir eine super Time hatten. Und ich frage mich, wie kommen Leute dazu, so einen Kommentar dazu lassen? Ist das Wohlwollen? Wollen sie eigentlich sagen, sie waren mit dabei und haben es gesehen?
Ja, sie gehörten zum kleinen, auserwählten Kreis.
Das ist doch wirklich sowas von daneben, oder? Ich würde mich sowas ja gar nicht trauen. Oder es sei denn, er findet mich scheiße. So, dann könnte ich es irgendwie verstehen. Aber dann kommentiert man ja eigentlich auch nicht auf Instagram, oder? Also, ich glaube, er hat es später versucht, noch irgendwie noch so einzuholen und so und meinte, es war ein super Abend. Also, es war wohl eher so Typ Fan. Ja. So, aber warum tut man denn das, so ein öffentliches Downgrading und dann noch verbunden mit Fake News? Wo kommt da die Motivation her, so den Künstler, den man eigentlich mag, dem halt vorzuhalten, Mensch, aber da war aber nicht ausverkauft.
Gibt's verschiedene Möglichkeiten. Es könnte sein, dass der einfach von der Neoklassik-Mafia bestellt wurde. Bei deiner ganzen Konkurrenz. Ne? Man gönnt sich aber in der Neoklassik nicht die Butter vom Brot, oder wie sagt man? Nicht das Gelbe vom Ei. Und das kann natürlich sein, dass er quasi ein bezahlter Bot ist. Mhm. Ein Querulant.
Von der Konkurrenz.
Ja, das könnte sein. Oder, was ich eher glaube, das gibt manchmal so Leute, die auch einem wohlwollend gegenüberstehen, die aber quasi denken, das sei eine gute Strategie, sich quasi so ein bisschen keck zu nähern. Dass du dann reagieren wirst mit, hast recht erwischt, du cooler Typ, wollen wir Freunde sein?
Du bist einer von uns.
Ja, du kesse Maus. Das könnte ich mir vorstellen, dass das ist so ein Versuch der Annäherung über Keckheit.
Ja, ich habe darauf reagiert und meinte, du irrst dich, kluger Mann. Das Foto ist von 2017. Und dann fiel mir aber ein, nee, das gibt ihm ja viel zu viel Aufmerksamkeit. Also die Tatsache, dass wir jetzt schon ewig über diesen Typen im Podcast reden. Aber das ist was anderes. Hier hört ja keiner zu. Aber das gibt ja viel zu viel Aufmerksamkeit eines Kommentares. Wenn man dann auch noch kommentiert, dann wirkt das ja schon wieder so, als müsste man sich für irgendetwas hier rechtfertigen.
Ja.
Deswegen habe ich das dann auch wieder verborgen. Ja. So, ich finde das auch schwer, damit umzugehen. Es gibt auch immer diesen Kommentar, der recht viele Künstler auch hinterher eilt. The most underrated artist oder hat viel mehr Klicks verdient oder sowas. Ne? Das hätte hier alles viel mehr Klicks verdient. Lambert ist eigentlich der unentdeckteste oder underrated. Was heißt denn das eigentlich?
Unterbewertet.
Ich glaube, soll zum Ausdruck bringen, dass man selber ja eigentlich quasi es gecheckt hat, was alle anderen irgendwie noch nicht gecheckt hatte und der arme Lambert, der zu Hause nicht weiß, wo er seine PayPal-Links unterbringen soll, kommt irgendwie nicht so richtig zu Rande und man als Fan ist der Einzige, der irgendwie die große Kunst in ihm erkannt hat und so. Das soll wahrscheinlich von so einem Ort kommen. Ja. Aber es ist halt auch wahnsinnig vermessen. Also ich meine, das müsste ja erstmal voraussetzen, dass ich mich auch underrated fühle. So. Das war bei so einem Video, was ich mit Anton Fatoni gemacht hatte. Da stand das so mehrfach drunter. So, ich verstehe nicht, warum das hier nicht voll durch die Decke geht und solche Sachen. So, dabei war das jetzt auch nicht wenig. So, ne? Also, was motiviert Leute denn dazu, halt quasi den Künstlern, die sie eigentlich gern haben, ihren Rang abzusprechen?
Ja, ich weiß auch wieder da nicht, ob das so gemeint ist oder ob das nicht auch wieder eine frechforsche Annäherung ist, weil man ja sich dadurch profilieren kann, dass man selber so einen exklusiven Musikgeschmack hat. Weißt du?
Ach so.
Wenn ich sage, übrigens Leute, was ich euch immer schon mal sagen wollte, der Lambert ist total underrated. Ja, dann sagt das ja auch was über mich aus, dass ich nämlich so ein kleines musikalisches Trüffelschweinchen bin und hier diese Perle ausgegraben habe und jetzt der Welt mitteile, dass es da wohl so einen underrated Künstler gibt.
Ja. Es ist ja wirklich kein Kompliment, wenn man als Künstler jetzt zu hören bekommt, du bist underrated. Oder es ist ja jetzt nicht, dass du denkst, so, oh geil, cool, dass du es so entdeckst, dass du, so, keine Ahnung.
Ja gut, aber das ist ja so ein Phänomen grundsätzlich, dass Musikfans sind ja auf eine Art gnadenlos. Denn es gibt ja nichts Unsexieres, als Fan zu sein von einer populären Gruppe.
Ja, genau, deswegen da von so einem Ort kommt das, dass du halt eigentlich darstellen willst, dass ich bin das Trüffelschwein, das ist so ein super krasser Indie-Kram, das kenne nur ich und so. Und das will das, glaube ich, zum Ausdruck bringen. Nicht unbedingt mir gegenüber, sondern allen anderen potenziellen Kommentatoren in solchen Spalten. Ja, genau.
Hörst du dieses Piepen eigentlich?
Schrecklicher Klang, was ist denn das?
Das kommt von der Straße. Jetzt hat's aufgehört. Also, könnte alles sein von Alarmanlage oder sowas. Bei mir in der Straße ist es ja so, das ist eine Fahrradstraße. Also man darf irgendwie auf beiden Seiten raus, man darf aber nur auf einer Seite reinfahren. Und es ist hier irgendwie so eine Art Nadelöhr im Grindelviertel. So dass wirklich bei mir in der Straße, falls ihr mal einen Parkplatz sucht, bei mir sind immer Parkplätze in der Straße, weil hier keiner reinfahren mag in diese Straße. Es quietscht schon wieder, ne? Genau. Was wollte ich sagen? Wir waren ja beim Thema Fan sein. Es ist ja auch so ein bisschen gelogen, wenn man sagt, es wäre doch toll, wenn Künstler XY noch viel mehr Fans hätte. Das stimmt ja gar nicht. Weil Musikfans lieben es ja, wenn die Musik, die man gut findet, von möglichst wenig Leuten gehört wird, oder? In Wirklichkeit. Also so Sprüche wie, ja, ich habe den noch im Logo gesehen.
Genau.
Die erste EP war am besten. Das sind die neuen Sachen gefallen mir nicht so gut. Seit der bei OC California im Soundtrack war, finde ich es nicht mehr so gut. Jetzt ist es total kommerziell. Das hat ja auch so ein bisschen System.
Andererseits, jetzt einigen sich doch irgendwie heutzutage eher auch alle auf Taylor Swift und Harry Styles.
Stimmt. Billie
Eilish.
Hast du recht.
Gibt's ja auch, dass Leute aus unserer Bubble das dann irgendwie auch gut finden. Das war ja früher nicht so, dass man irgendwie sagt, so Britney Spears finde ich aber auch super. Also wenn du jetzt irgendwie ein Trüffelschwein warst, so wie wir es ja auch gewesen sind.
Ja, da hast du recht, stimmt. So die Pop-Revivals dieser MTV-Ära, die wir so in den letzten Jahren hatten oder Jahrzehnten schon, so mit dem 80s-Revival beginnt, dass man plötzlich so zugibt, dass man auf so campy Mainstream-Musik steht.
Genau.
Ja, stimmt, das hat sich so ein bisschen auch verändert.
Ja, in dem Sinne fand ich es dann auch nochmal spannend, wie heute dann nach dem Erscheinen dieser Echt-Doku auf echt geblickt wurde. Weil eigentlich sich die wenigsten daran erinnern konnten, dass sie echt eigentlich früher nicht gut fanden. Ich habe neulich mal mit einer kritischen Stimme darüber geredet, die meinte, nee, ich fand echt einfach, das stand für alles böse. Das war doof und ich finde es jetzt blöd, dass im Nachhinein so zur Geschichtsklitterung betrieben wird und alle das irgendwie gut finden müssen, weil halt eine sehr gute Doku dazu entstanden ist. Und das hat ihm nicht gefallen, dieser Person. Ich nenne den Namen natürlich nicht,
will ja niemanden
bloßstellen. Aber man muss das schon auch unter der Perspektive, die man damals hatte, natürlich auch nochmal betrachten, dass damals dadurch, dass es sowas wie eine Bravo gab,
ja.
Und das Gegenüberstand zu so einem
Underground.
Underground, der ja auch noch Marktteilnehmer war.
Ja.
So, dass man da natürlich vor dem Hintergrund sich da auch positioniert hat und das auch nicht allzu kritisch betrachten muss. Also, dass man damals gesagt hat, ich finde solche Bands wie diese ganzen Boybands, Take That, Westlife und wie sie alle hießen, blöde. Das ist natürlich heute albern, ne? Aber heute sagst du so, Harry Styles, ist doch irgendwie geil. Aber ich finde, genau, dadurch, dass sich da die Rezeption und der Markt so verändert hat, muss man auch nochmal rauskristallisieren, dass man anders medial verhaftet gewesen ist und die Bravo so eine Position in der Gesellschaft hat, vielleicht heute noch die Bild-Zeitung eigentlich. Die steht da für nichts Gutes, für so einen Massenkonsum.
Ja, ja, also genau, also für einen Mainstream überhaupt, ja.
Ja, genau, wenn man sich darauf einlässt, dann ist der Vorwurf vielleicht ja berechtigt, dass es einem hier nicht um die Musik geht. Und irgendwie hat sich das heute verändert und ich weiß gar nicht warum. Also man würde ja niemals Billie Eilish vorwerfen, dass es ihr nicht um die Musik geht.
Nee, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch daran liegt, dass man quasi, wenn du das jetzt vergleichst, was ich mit den frühen 2000ern, wo man durch Massenmedien, Musikfernsehen und vielleicht Musikzeitschriften und so einen richtigen Mainstream, also die Bands, die bei Wetten, dass auftraten oder sowas, quasi so eine bestimmte Art von Popmusik und Popkultur so reingedrückt bekommen hat, der man quasi auch nicht ausweichen konnte. Und dann dazu im Gegensatz natürlich so den Underground oder das Abseitige so ein bisschen umgarnen musste. Das hat sich heute insofern verändert, als dass die Kanäle etwas gleichberechtigter sind. Also quasi der Instagram-Account von Taylor Swift, den du abonniert hast, steht ja gleichberechtigt mit dem von Dierhoff oder sowas, ne? Also da gibt es nicht mehr so einen Kampf um Aufmerksamkeit. Deswegen ist man vielleicht mit dem Mainstream ein bisschen gnädiger. Und ich glaube auch trotzdem, der Mainstream ist auch nicht mehr so krass wie zur Zeit der Massenmedien, weißt du? Also ich glaube, auch eine Billie Eilish und Harry Styles sind nicht solche Superstars, wie das die Backstreet Boys und Eminem waren.
Na, das glaube ich nämlich mal überhaupt nicht. Es gab ja wohl zu unserer Zeit keinen einzigen Künstler, wo man gesagt hätte, oh, die könnte die Wahl in der US beeinflussen, also so wie es jetzt bei Taylor Swift gesagt wird.
Also ja.
Das Dating mit dem Footballspieler Kelsey oder wie der heißt, das sind ja so Sachen, in Amerika hat das einen riesen Einfluss und trägt zu einem riesengroßen gesellschaftlichen Diskurs natürlich bei. Ich glaube auch in einer Form, in der wir das damals eigentlich nicht hatten. Also wenn es Superstars gibt, dann sind sie, würde ich sagen, schon mindestens so einflussreich, wie wenn nicht einflussreicher als da. Es gibt vielleicht nur nicht mehr so viele.
Ja, okay, einflussreich sicher. Also insofern, dass natürlich Taylor Swift eine riesen Reichweite hat. Das würde ich aber trennen. Trotzdem wird mir Taylor Swift nicht so reingedrückt. Ich kenne nämlich, wenn ich mal ehrlich sein soll, relativ wenig Musik von Taylor Swift.
Ich kenne auch keinen einzigen Song.
So, aber du kennst 20 Songs von den Backstreet Boys, weil die rauf und runter dudelten, überall.
Quit playing games with my heart, I don't know who you are, as long as you love me, genau.
Ja.
Backstreet's back, alright.
Ja. Da würden dir schon noch ein paar einfallen.
Was, komm noch.
Also das meine ich, also das reine Kulturprodukt dieser Künstler, das kennst du vielleicht heute gar nicht mehr so. Ist es mir möglich, ein Leben zu führen, wo ich von Taylor Swift nichts mitbekomme? Und das war wirklich bis in die Nuller anders. Das hat sich wirklich erst durch soziale Netzwerke verändert und durch neue Vermarktungsformen. Würde ich sagen, dass diese
Leute... Du konntest dich vor Taylor Swift schützen, meinst du, wenn du keinen Bock drauf hast. Du konntest dich nicht vor Britney Spears schützen.
Ja.
Ja.
Oder?
Ja, so gefühlt ist das also ein bisschen das, was ich glaube ich auch sagen wollte, weswegen man vielleicht auch mit so einer Band wie Echt damals kritischer gewesen ist, als man es heute wäre. Ja. Dass man heute die Möglichkeit hat, eher zu wählen, während halt das Gatekeeping-System der 90er Jahre dir da nicht viele Möglichkeiten gelassen hat. Also du musstest dich irgendwie damit auseinandersetzen, du hattest gar keine andere Wahl.
Ja.
Die Medien haben es halt transportiert. Die du halt hattest zur Verfügung. Und mittlerweile, genau, das mediale System ist so vielseitig, dass du da mehrere Möglichkeiten hast, dem auch aus dem Weg zu gehen, wenn du nicht so Bock drauf hast. Und dadurch wird man vielleicht gnädiger. Ja,
das ist eigentlich ganz oder ich habe sogar jetzt mal andersrum gedacht. Wenn man sich jetzt die klassischen Massenmedien, Fernsehen, Radio der 90er und Nuller anguckt, wo die ja so ihren Peak hatten, da gab es ja quasi diese Massenphänomene, diese Musik, die alle gehört haben, die alle kannten, Filme, Serien. Jeder hat Wetten, das geguckt, Tatort. Genau, und man hatte eher eine Sehnsucht nach Abgrenzung, nach hier, das ist mein eigenes, das ist meine Nische. Vielleicht leben wir jetzt in der Zeit, wo es so viel Nische gibt und einen so ausdifferenzierten Geschmack und Subszenen, verschiedene popkulturelle Phänomene, dass jetzt vielleicht sogar fast die Sehnsucht da ist nach sowas einem denn. Einigen denn. Mhm. Wie sagt man, wie ist das deutsche Wort?
Einenden.
Dass sowas wie Billie Eilish fast so eine Chance ist zu sagen, oder Harry Styles, dass man sagt, ach guck mal, das ist ja hier der gute Mainstream, darauf können wir uns einigen. Jetzt haben wir endlich was,
ja, was alle kennen. Das ist ja auch schwer zu haten. Also ich meine, das ist ja wirklich so, das unterscheidet tatsächlich ja unser Verhältnis zu diesen Popstars, zu dem Verhältnis unserer Eltern, zu den Popstars der damaligen Generation, ist, dass wir natürlich ohne Probleme sagen können, ja, Billie Eilish, was sollen wir dagegen sagen?
Also gut.
Die steht für alles Gute, die schreibt gute Songs, so, was willst du dagegen sagen?
Na gut.
Kannst du sagen, ja, das macht es der jungen Generation natürlich auch schwer, sich abzugrenzen, weil die Eltern das sofort für sich vereinnahmen quasi. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch einen.
Da sagst du es ja aber auch, du lebst vielleicht auch in Verhältnissen, wo möglicherweise theoretisch Leute aus deinem Haushalt in einer Lebenssituation sind, wo sie dann Billie Eilish rezipieren, weil das vielleicht viele Leute aus deren Umfeld auch tun und das hat dann auch was mit Alter zu tun zum Beispiel. Ich in meiner Lebensform als allein lebender älterer Zause, der bekommt gar nicht so viel mit von Billie Eilish.
Ja.
Also ich kenne auch nicht besonders viele Stücke von Billie Eilish.
Ja, das ist ja dein Problem. Kannst du ja mal reinziehen.
Ja, genau. Aber ich würde jetzt mal schätzen, dass das in deinem Leben präsenter ist als in meinem.
Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich schon. Aber es hat nicht nur damit zu tun, dass ich da mit Leuten zusammenwohne, die sich dafür interessieren, sondern auch das, weil ich sage, ganz interessant
finde. Ja, okay. Aber wäre dein Interesse geweckt sonst, wenn das nicht so präsent wäre?
Das war vorher schon. Okay. Also, als es losging mit Billy, war ich schon interessiert, sage ich mal. Genau, aber es gibt andere Künstler, wo das dann halt eher so von unten...
Was wäre denn das für Künstler?
An mich herangetragen. Lizzie McAlpin hatte ich ja darauf hingewiesen.
Ja? Ach, das hören auch die ganz jungen Leute, oder?
Das ist Teenie-Pop.
Ach, das ist Teenie-Pop?
Sagen. Aber,
ach so, okay.
Ja, eigentlich schon, aber halt in einer Ästhetik, wie wir das von Feist gewohnt sind oder so. Wo ich dann sofort sagen würde, ja Mensch, ist ja mega geil. Kann man nicht haten, kaufe ich ein Konzertticket.
Ach so, und das hören aber die jungen Leute?
Ja, das ist für junge Leute.
Ach so, ich dachte, das sei so... So wie eher so wie Phoebe Bridgers, dass das so Leute.
Phoebe Bridgers ist ja auch für junge Leute eigentlich.
Ach so, okay.
Also Boy Genius, hat euch gehört, der jemand auf dem Konzert war, wahnsinnig viel junge Mädels.
Ach okay, guck mal, ich dachte nämlich immer, das sei eher so Musik von jüngeren Leuten, die auch viele ältere Leute hören.
Nee, ich glaube, es ist so ein bisschen übergreifend, aber wohl bei Boy Genius sind es wohl wahnsinnig viel junge, um die 20-jährige Mädchen.
Das ist ja übrigens auch nochmal, um zurückzugreifen zu unserem Thema von letzter Woche mit den Singer-Songwritern und den Elliott Smith-Apologeten. Phoebe Bridgers, das ist ja zum Beispiel so, weil wir letztes Mal gesagt haben, wenig Frauen, die in so einer Ästhetik Musik machen. Bei Phoebe Bridgers höre ich es total.
Stimmt, ja.
Ja. Und auch bei von Boy Genius Julian Baker.
Ja.
Ne? Da gibt es ganz klar Einflüsse aus der Ecke.
Auf jeden Fall.
Würde ich denken. Julian Baker war ich so Fan von dieser ersten Platte, da bin ich mal alleine ins Binut gegangen zum Julian Baker Konzert, weil da keiner mit mir hin wollte.
Echt?
Ja.
Also du kannst es noch als cool war?
Natürlich.
Also bevor das Mainstream war.
Bevor das Mainstream war, ja. Mittlerweile
ist... Hast du so ein Trüffelschwein?
Mittlerweile ist mir zu kommerziell, ja.
Ja, ist doch klar. Ach, Phoebe Bridgers, auch ganz toll. Hab ich als erstes entdeckt.
Ja?
Und so, aber jetzt kommt das langsam auch bei mir im Haushalt auch an. Über ganz andere Kanäle. So. Also,
ganz andere Kanäle?
Es ist nicht so, dass ich das dann irgendwie quasi nahelegen würde. So, hier, hör mal. Nee.
Kennst du eigentlich das Phänomen Male Manipulator Music? Haben wir uns darüber schon mal unterhalten?
Nee, was ist das?
Das ist eigentlich so eine Art Internet-Meme, sage ich mal. Das ist, glaube ich, in irgendeinem, ich glaube auch so halb humoristisch mal aufgekommen. Da gab es, glaube ich, mal, ach ja, das hätte ich mal natürlich recherchieren müssen. Wir sind ja ein spontaner Jazz-Podcast. Der Begriff kommt ursprünglich, glaube ich, von irgendeinem Blog-Eintrag. Male Manipulator Music. Und zwar hat da mal jemand einen Blog-Eintrag geschrieben und da gab es Reddit-Foren dazu. Eine Frau, die gesagt hat, es gibt das Phänomen Male Manipulator Music. Also, wenn Frauen in heterosexuellen Begegnungen auf Männer treffen, die einen bestimmten Musikgeschmack haben, sagt das was aus über diese Männer. Und zwar ist die Theorie, Männer, die zum Beispiel Metal hören oder so Power Rock oder Techno, das sind gute Typen, die sind 1:1, da weiß man, woran man ist. Aber Vorsicht vor Männern, die zum Beispiel gerne Radiohead hören. Oder ja. The Smiths. Ja. Oder meinetwegen auch Elliot Smith wahrscheinlich. Also Bright Eyes, solche Sachen. Musik, die sehr gefühlsbetont sind. Weil diese Männer, die werden die ganze Zeit dir erzählen, wie gefühlvoll sie sind und was sie für tiefe Gefühle haben und werden dich dann toxisch um den Finger wickeln und emotional einwickeln. Was sagst du dazu?
Also halt, es ist jetzt ein Aufruf an die Damenwelt, ja. Wenn es um heterosexuelle Dating geht, ja. Sich doch eher an die Typen zu halten, die harten Rock hören. So
zum Beispiel.
Und,
oder ich glaube auch Jazz. Jazz auch okay.
Jazz auch unemotional genug.
Ja, also es geht halt um diese speziellen Bands, quasi auch der Archetyp der Frontleute in dieser Musik. So eine Band wie Radiohead, also so ein Tom York, der die ganze Zeit so über sein Leid klagt und sowas. Vorsicht da.
Ja, absolut. Aber das hätte ich dir auch schon vorher sagen können.
Ja.
Also Radiohead, da können wir auch nochmal eine Folge zu machen. Ich bin ja nicht so Aficionado, aber darf man das eigentlich nicht sagen? Jetzt werde ich schon gecancelt. Als Jazzmusiker sowieso. Ich habe auch gerade neulich mal versucht, diese neue Band The Smile zu hören.
Ja.
Es gefällt mir auch einfach nicht. Also ich finde, es ist ästhetisch alles immer einwandfrei, so, aber mir fehlt da die Songcraft.
Das ist ja irgendwie Crowdrock auch ein bisschen.
Wie auch immer. Aber genau, ich würde auch sagen, Vorsicht von Leuten, die sich nur darüber identifizieren, weil das eigentlich eher eine Stimmung transportiert, so auf Gefühle hinweisen soll, die man vermeintlich hat. Während bei Techno und hartem Rock, ist ja klar, hier geht es um den Fun.
Ja, meinetwegen aber auch Jazz und Funky Music, Sachen, zu denen man gut tanzen kann und Party machen kann, lebensbejahende Musik. Da weiß man, das ist eine gute Wahl. Aber die Idee bei dem Male Manipulator Ding ist, das ist ja so eine Art Trugschluss zu denken, oh, da ist ein junger Mann, der ist ganz gefühlvoll, weil er so gefühlvolle Musik hört, zum Beispiel Radiohead. Ja. Das ist bestimmt eine gute Partie. Mit dem gibt es ein gutes Auskommen, der hat einen guten Zugang zu seinen Emotionen, da gibt es keinen Streit, da kann man eine tolle Zeit haben. Stimmt alles Kritik nicht.
Äußern,
das geht alles nicht, weil das dreht sich alles nur um den und um seine vielen Gefühle, die er hat, wenn er Radiohead hört.
Ja.
Also, es macht durchaus Sinn, da ab und zu mal in den Plattenschrank zu gucken. Von den Männern.
Weißt du was, ich habe wirklich wahnsinnig viele, ich habe ja jetzt meine CDs aussortiert in einem Keller, aber da würdest du auch wahnsinnig viele Radiohead-CDs finden. Wahrscheinlich bin ich auch so ein Typ, aber aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss die kaufen, weil das gehört so ein bisschen dazu. Ich muss mich damit auseinandersetzen, weil das halt einfach gut ist. So. Und ich habe, glaube ich, erst nachdem ich ungefähr 6-7 Radiohead-CDs besessen habe, gemerkt, nee, es kann wirklich sein, dass mir die Band einfach nicht passt.
Ja.
Ich glaube, sie schmeckt mir einfach nicht so richtig. Ja. So, und das hat echt bestimmt eine Dekade gedauert, bis ich mir das eingestanden habe. So. Vorher war es immer so, ah nee, ist geil und wie das alles arrangiert ist und so toll und sind doch auch irgendwie geile Songs und so. Und okay, Computer und so, ist doch mega, wie sie da den Computer einbinden in ihre Rolle.
Weil der Computer okay ist. Hörst du das jetzt schon wieder? Okay, hier wird schon wieder irgendwie ein Schwein geschlachtet bei mir auf der Straße. Jetzt haben sie die Kreissäge angeschmissen. Hörst du das?
Ah ja. Bist nach Wilhelmsburg umgezogen? Oder?
Gut, das Hausboot wird gerade saniert hier neben mir. Mhm. Und dann auf jeden Fall, wie kam ich drauf, Male Manipulator? Dann habe ich nämlich gelesen, aha, wenn dann Männer Phoebe Bridgers hören, dann sind die fein raus, weil das ist ja eine weibliche Künstlerin. Aber weit gefehlt. Mhm. Auch Phoebe Bridgers, Male Manipulator Music.
Oh, shit.
Also Vorsicht.
Die mag ich ja.
Ja, Vorsicht vor Männern, die Phoebe Bridgers hören.
Ja, wahrscheinlich ist es absolut richtig.
Ja, erstmal, wenn man dann zu Hause ankommt, bei seinem Herzblatt, einfach mal in den Plattenschrank gucken, wenn da Gigi D'Agostino steht und die Onkels und das ist die Bravo-Hits.
Also die sicherste Nummer sind ja wohl die Red Hot Chili Peppers, oder?
Ja, stimmt das.
Da weißt du, da ist das Herz am rechten Fleck.
Warte, ich google mal. Red Hot Chili Peppers. Male Manipulator Musik? Nee, da bin ich mir sicher, das ist keine Male Manipulator Musik.
Nee, da bist du fein raus, auf jeden Fall.
Ah, Seven Overlooked Male Manipulator Artist gibt's hier einen Eintrag. Mal gucken, was das Internet, und das Internet lügt ja nicht. Phoebe Bridgers, Neutral Milk Hotel, Radiohead, Tame Impala, Red Hot Chili Peppers. For some reason, Anthony Kiedis crude lyrics and fleece funky slap basslines serve as the formative soundtrack for guys who want to convince themselves they're laid back and desirable. Really? That couldn't be further from the truth. Especially if he's fratty. I'm looking at you. Was heißt fratty? Er ist Teil einer Fraternity? Ist das, hat das irgendwas mit Burschenschaft zu tun oder sowas?
Weiß ich nicht. Ich google mal kurz.
Ja, Definition of fratty. Ja. Boisterous Male University Students. Fraternity.
Okay.
Das sind Studentenvereinigungen.
Burschenschaften.
Ja, wobei ich glaube, dass das in Amerika so ein bisschen noch eine
voll okay etwas ist. Das ist super da.
Das ist,
ja, das ist super. Das ist nicht wie hier.
Nein.
Ja. Das ist alles geiler. Die machen die geileren Podcasts, selbst wenn wir den gleichen Scheiß reden.
Ja.
Und wenn sie Burschenschaften machen, läuft auch alles besser. Wenn sie Rockmusik machen, natürlich geiler. Wenn sie Jazzmusik machen, was machen die richtig, die Amerikaner? Was wir nicht haben.
Nee. Das stimmt. Aber erzähl mir doch noch mal ein bisschen was zu deinem Metronom, was du da eigentlich genau übst.
Soll ich mal anmachen?
Ja, ich höre es nicht. Ah, da kommt.
Hörst du?
Ja.
Und dann halt so vielleicht erstmal so Changes von dem Stück, was ich vorhin angespielt hatte. Vielleicht erstmal so Achtel. Hm?
Ja, so. Jetzt habe ich doch einen alterierten Akkord gehört. Muss ich nochmal vielleicht ein bisschen langsamer machen? Ja, wir können erstmal Achtel machen. Da wollte ich jetzt, hast du gemerkt? Da wollte ich so ein natürliches, fermatiertes Ding gerade machen. Das ist ja totaler Quatsch. Du bist ja ein bisschen Metronom drin.
Ja.
Wird langsamer werden. Ne? Ja, und dann? Ja, so halt. Und dann vielleicht noch ein bisschen einfach drüber spielen, so nicht, dass es nicht nur so Hanon-mäßig klingt. Vielleicht so. Jetzt so quasi die Basis schaffen, ne? Die Finger zum Laufen bringen, etwas unmusikalisch gucken, dass man so sein Skalenwissen einbringt und dann halt versuchen, das halt auf musikalische Art und Weise zu lösen. So, das waren so erst meine ersten beiden Einheiten.
Ja.
Und ich bin noch nicht zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat man ja gehört, war noch nicht ganz Zeit. Naja.
So, gut, dann frage ich mich aber so ein bisschen, wie schaffen wir das denn jetzt eigentlich, diesen Podcast auf einer heiteren Note enden zu lassen?
Sufjan Stevens, wo wir über Songwriter reden. Ja,
auch wieder einer von denen, ne?
Genau. Mag ich ja sehr gerne, ja. Sufjan Stevens, finde ich ein super Songwriter. Der ist mit seinen Mixen zum Mischer gegangen und meinte so, ich habe das Gefühl, da muss irgendwie Tape drauf, Tape-Maschine. Also das muss doch so ein bisschen analoger klingen und so, kannst du das alles nochmal durch die Tape-Maschine jagen und so. Das wird in der Neoklassik auch sehr gerne gemacht. Ja. Alles später am Ende nochmal aufs Tape legen und wieder aufnehmen und so, weil es halt einfach so eine gewisse Kompression mit sich bringt und es krisselt so ein bisschen und so und macht einen speziellen Klang.
Ja.
Was hat er also gemacht? Der Mischer hat die Mixe abgespielt und das Tape hinten laufen lassen.
Ja.
So, dass man halt sehen konnte, es dreht sich.
Ja.
Und meinte dann zu ihm so, ja, und wie findest du, klingst du es jetzt besser und so? Und er meinte, ja, genau, das ist genau der Sound, den ich wollte. Und dann meinte er so, ja, ich habe es aber gar nicht durchlaufen lassen. Ich habe einfach nur angeschmissen, so dass du denkst, dass es läuft.
Gemein.
Es war gemein, aber er hat dadurch rausgefunden, dass man sich nicht immer abhängig machen sollte von so einem Klangidiom, was man einfach im Kopf hat, so. Mhm. Sondern einfach hin und wieder vertrauen sollte auf das, was man halt fühlt, so. In dem Fall haben diese Mixe das halt einfach nicht gebraucht. Das war wohl auch sein Feeling, so. Dass er da auf dem Holzweg ist und einfach nur ihm das eingepflanzt wurde, der Gedanke, Mensch, das müssen wir ja noch ein bisschen analoger kriegen. Aber eigentlich waren die Mixe perfekt, meinte er.
Ja.
Deswegen hat er sich dafür entschieden, ihn so ein bisschen in das Licht zu führen. Und am Ende haben sie es nicht gemacht. Also das ging um das Album, genau, das bekannte Illinois. Und das ist letztlich dann nicht durch die Tape-Maschine gejagt worden.
Ja, ist ein bisschen gemein, ne? Aber ich glaube, ich habe auch schon so Sachen gemacht, dass Leute gesagt haben, oh, kannst du das hier nochmal ein bisschen so und so machen?
Ja.
Und dann habe ich in Wirklichkeit nur, was ist ich, die Hi-Hat 1 dB leiser gemacht und gesagt, guck mal, klingt doch schon ganz anders. Und dann
Und dann ist okay. Ich wurde auch mal so reingelegt mit einem Master, wo ich unzufrieden war und irgendwie ein langes Feedback geschrieben habe. Und dann hat der Mastering-Engineer damit irgendwie nichts anfangen können und meinte so, vielen Dank fürs Feedback, hier ist die neue Version. Und ich habe das dann irgendwie so abgenickt. Mhm. So. Und später wurde mir erzählt, da ist überhaupt gar nichts passiert, da ist nichts passiert.
Ja, es gibt doch diese, das erzählt Lee Sklar, kennst du den? Das ist dieser Bassist, der aussieht wie der Weihnachtsmann, ja. Der, was sich bei James Taylor gespielt hat und bei Phil Collins und so. Der hat so einen Bass und der hat so einen kleinen Schalter hinten, so einen kleinen Kippschalter.
Ah ja, genau.
Das ist einfach ein toter Schalter. Der macht nichts. Und dann heißt es aus der Regie, oh, kannst du da nochmal was am Bass-Sound drehen? Und dann, was weiß ich, macht er die Hand ein bisschen näher an Hals oder sowas, damit es vielleicht ein bisschen weicher klingt. Drückt diesen Schalter und sagt dann so besser und dann meistens funktioniert es wohl.
Ja, das ist der Producer-Switch, ne?
Ja, der Producer-Switch.
Wenn der Producer irgendwie unzufrieden ist mit dem Sound und dann drückt er den und achtet darauf, dass der Produzent das auch sieht, dass er diesen Knopf betätigt und dann verändert er so ein bisschen seine Handposition, aber dadurch ändert er ja den Sound.
Ja, ja, genau. Also, aber trotzdem, das ist aber sowas ist.
Also ich habe von dieser Sache, die ich gerade erzählt habe, nur gehört, er hätte das im Master nochmal abgezogen, nochmal neu, was auch immer das heißt. Also er hat es nochmal neu gebounced oder so. Das ist dann schon mal passiert, aber er hat eigentlich keine neuen Einstellungen vorgenommen und dann abgeschickt und so. Und dann habe ich mir angehört und fand's gut.
Ja.
Ja. Also manchmal ist es halt auch so Phantomschmerz, glaube ich. So,
ne? Total.
So halt so Dinge, man so Dinge wahrnehmen möchte oder an bestimmte Dinge glaubt. Wenn er jetzt irgendwie Sufjan Stevens erzählt hätte, dieser Mischer, ich habe da überall Tape draufgelegt, aber es gar nicht gemacht hat, das wäre ja auch okay gewesen. Hätte ihn auch einfach anlügen können. Mhm. Also das ist jetzt überall drauf. Ist doch super, klingt doch gut. Sufjan Stevens war ja schon so weit zu sagen, ich mag das eigentlich, wie es ist.
Ja, aber jetzt noch so ein bisschen Tape. Ja, verstehe ich. Hast du da so Tricks, was du dann machst, wenn du irgendwie...
Wenn Leute mit Feedback nerven?
Ja, oder wenn du nicht weiterkommst in so einem Mix oder in so einer Produktion. Einmal gut finde ich mal... den Ausgang von der Soundkarte nicht an die sündhaft teure Abhöre anzuschließen, sondern an so eine kleine Boombox.
Ja, genau.
Und einfach mal so zwischendurch eine Stunde auf einer Boombox mischen.
Mhm.
Oder eigentlich noch einfacher, Abhöre an, Flurtür auf und einfach mal auf den Flur gehen und von da hören.
Ja genau, sowieso unterschiedliche Abhörsysteme. Wie klingt es eigentlich auf einem billigen Kopfhörer und so?
Ja.
Weil die meisten Leute hören ja auch so.
Ja.
Also, wie klingt es eigentlich nur auf dem Handy? Ist auch mal interessant. Also der interne Lautsprecher des...
Ich weiß nicht, das habe ich aber auch eine Zeit lang, als ich mehr produziert habe, auch gemacht. Ich habe mir immer selber mit einem Messenger einen Bounce geschickt aufs Telefon und habe dann, Achtung, jetzt wird's eklig, auf Toilette mit dem iPhone-Lautsprecher den Mix abgehört.
Mhm.
Da hört man dann die ganze Wahrheit. Ich muss aber frecherweise sagen, ich habe gerade eine Theatermusik gemacht. Das heißt, ich habe so Stücke gemacht, die dann auf der Anlage im Theaterraum laufen. Und ich habe... quasi bis ich es dann auf der Theateranlage im Saal final abgemischt habe, habe ich den großen Teil dieser Musik auf AirPods produziert.
Und hat wahrscheinlich niemand gestört, oder?
Auch selber nicht gestört, weil ich auch denke, ich höre so viel Musik über diese AirPods, also so im Alltag, dass das eigentlich gar nicht so eine schlechte Referenz ist.
Ja, genau. Ist es ja auch nicht.
Also,
am Ende wird genau darüber Musik gehört. Also warum sollte man das nicht auch mit
in den Prozessen
mit einbeziehen?
Genau. Also die Musik, die ist ja ganz klar dafür produziert, dann auf dieser Theateranlage zu laufen und das also dann nochmal Resonanzen ziehen oder richtig final mischen. Das macht man dann auf der großen Anlage. Aber dieser Produktionsprozess, wo man Sachen erstmal so hinschiebt, wo man denkt, so jetzt klingt es eigentlich ganz gut, das klang jetzt... erstaunlich gut dann, als ich es laut gemacht habe, nachdem ich da stundenlang mit den AirPods dann rumgedreht hatte.
Ja.
Also muss vielleicht gar kein teurer Kopfhörer sein. Das ist ja aber auch eh so ein bisschen so diese Equipment-Geilheit, dass man sagt, es muss alles teuer, 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 analog, analog, analog. Und dann kommt irgendwie raus, der Typ, der die Beats gemacht hat für, wie heißt nochmal hier dein Lieblings-Hip-Hop-Artist?
Ich heiße mein Lieblings-Hip-Hop-Artist?
Ja, Kendrick. Ja, Kendrick Lamar. Der Typ, der die Beats für die macht, der macht die mit dem iPhone und mit GarageBand für iPhone, weil die iPhone-Kompression so schön ist.
Das ist echt kein Scherz jetzt, oder?
Habe ich mal gehört.
Der produziert auf dem iPhone?
Ich habe auf dem iPad oder sowas. Also keine Ahnung, irgendwie ein Typ, der irgendwie Beats gemacht hat für irgendwelche Kendrick-Platten.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade immer noch Stand der Dinge ist, aber klar, das waren irgendwie junge Leute irgendwann mal. Da gab es keine teuren Produktionsmittel, da wurde halt auch mal ein Beat auf dem iPhone gemacht.
Ja.
So, okay. Heiter, heiter, heiter. Dann würde ich sagen...
Wir verabschieden uns. Du musst jetzt auch gleich zum Konzert. Ne? Erzählst uns nächste Woche, wie das war. Das wird, glaube ich, sehr lustig und heiter.
Ja, bestimmt.
Mit Larry Goldings.
Heiter, heiter, heiter. Ja, ja, stimmt.
Genau. Da wollen wir nächste Woche hören, wie es da weitergeht.
Super.
Ob du dich totgelacht hast.
Ja.
Hast du dich schlapp gelacht bei Larry?
Ja.
Alles klar.
Super.
Dann
bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.